Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gehen heute quasi ins Fußballstadion mit der Frage, wer muss da eigentlich für die Sicherheit zahlen? Eine Antwort hatte das Oberverwaltungsgericht Bremen heute parat. Es urteilte, bei besonders riskanten Partien mit vielen Polizisten im Einsatz muss auch die Deutsche Fußballliga Geld zuschießen. Geht gar nicht, sagte die DFL. Der Kostenstreit bei Risikospielen ist jetzt unser erstes Thema im Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Nächstes Wochenende muss die Polizei in Bremen wieder mit einem Großaufgebot ran. Der Hamburger SV spielt im Nordderby gegen Werder Bremen. Mit dabei sind dann auch hunderte gewaltbereite Fans beider Seiten. Und die in Schach zu halten, kostet. Fast 10-mal mehr Polizisten werden gebraucht und aus anderen Bundesländern herangezogen. Auf den Kosten dafür will das Land Bremen nicht allein sitzen bleiben. Deshalb sagt die rot-grüne Regierung, auch die DFL, also die Deutsche Fußballliga, muss einen Teil mitzahlen. So fasst es der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Bremer Bürgerschaft Björn Schäpe zusammen.
Wir sind der Meinung, dass derjenige, der den wirtschaftlichen Nutzen aus Veranstaltungen hat, auch für die Kosten dieser Veranstaltungen aufkommen muss.
Deshalb hat das Bundesland der DFL als Veranstalterin seit 2 Jahren regelmäßig Rechnungen zugeschickt. Inzwischen sind für mehrere Spiele rund 2 Millionen Euro aufgelaufen. Heute hat das Oberverwaltungsgericht Bremen entschieden, das darf die Hansestadt auch. Und zwar immer dann, wenn es um Hochrisikospiele der Bundesliga geht. Also dann, wenn Fankrawalle zu erwarten sind. Der Innenminister von Bremen, Ulrich Meurer, war zufrieden mit diesem Urteil.
Ein Sieg auf voller Breite, kann man sagen. Alle Argumente der DFL sind hinfällig und insofern ist das ein guter Tag, ein guter Tag für die Steuerzahler. Darum geht es uns ja, dass wir das Kostenrisiko verändern, dass nicht die einen die Milliarden einstreichen und der Steuerzahler letztlich trägt die Kosten.
Allerdings ist das schon das zweite Urteil im Streit. In erster Runde hatte die Bremer Regierung verloren. Da hatte das Verwaltungsgericht der Stadt entschieden, die Rechnungen für die Polizeieinsätze sind rechtswidrig. DFL-Präsident Reinhard Raubal sah seine Sicht bestätigt.
Die Aufrechterhaltung und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, das ist ausschließlich Sache des Staates. Und daraus folgend auch die Kosten daraus vom Staat zu tragen sind, ist für mich eindeutig.
Deshalb will die DFL das Urteil von heute auch nicht akzeptieren. Stattdessen geht der Gerichtsstreit weiter, jetzt beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig als nächste Instanz. So hat es der Anwalt der DFL gleich nach dem Urteil angekündigt.
Es sind schwierige Rechtsfragen, um die es hier geht. Und in diesem Fall haben wir hier nicht gewonnen, aber es ist noch nicht zu Ende.
Dafür hofft der Bremer Innensenator auf Hilfe der anderen Bundesländer. Die haben sich bisher vornehm zurückgehalten. Aber auch dort gibt es immer wieder Risikospiele, die teuer sind. Deshalb glaubt Ulrich Meurer, dass die anderen Innenminister sich jetzt auch offiziell auf seine Seite schlagen werden.
Ich werde dieses Thema auf der nächsten Innenministerkonferenz platzieren. Ich werde durch die Lande ziehen, dafür werben, weil darum geht es im Ergebnis, dass wir nicht hier isoliert in Bremen einen Streit austragen, sondern dass am Ende des Prozesses die DFL bereit ist, sich an den Kosten bundesweit zu beteiligen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über die Risikospiele im Fußball diskutiert und wer für die Sicherheit der Fans bezahlen soll. Auf der Facebook-Seite der Heute-Sendung ordnet Klaus Heubel den Streit so ein. Es ist wie überall, Gewinne werden privatisiert, Ausgaben und Verluste sozialisiert. So funktioniert Marktwirtschaft. Und Arthur Langer meint, die Polizei wird nicht benötigt, weil ein Fußballspiel stattfindet, sondern weil die Zahl der Idioten unter den Fans immer größer wird. Und Tritra Trulala findet bei Zeit Online, ein schlechter Tag für den Kommerzfußball, ein guter Tag für den deutschen Steuerzahler. Luis, der lustige Leguan, hält dagegen, es mag sich jetzt überraschen, aber auch randalierende Fans und Demonstrierende zahlen Steuern. Auch Jura Bohl findet die Gerichtsentscheidung falsch. Ihr Standpunkt auf tagesschau.de. Öffentliche Sicherheit ist Aufgabe des Staates. Der nächste Schritt wäre dann, dass Anmelder von Demonstrationen Polizeieinsätze bezahlen müssen. Wenn Sicherheit nur gegen Gebühr gewährt wird, ist das nicht nur ein Angriff auf den Fußball, sondern auf die demokratische Kultur und die Artikulation von Meinungen in der Öffentlichkeit.
Was sonst noch wichtig war?
Immer neue Bombenangriffe und immer mehr tote Zivilisten in Ost-Ghuta. Das ruft die Weltgemeinschaft auf den Plan. Die Bundesregierung appellierte an den syrischen Machthaber Bashar al-Assad und seine Verbündeten Russland und Iran, sie sollten die Angriffe in Ost-Ghuta in Syrien stoppen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Assad führe einen Feldzug gegen die eigene Bevölkerung. Außerdem gibt es Berichte, wonach Fassbomben abgeworfen sein sollen. Laut offiziellen UNO-Angaben sind seit Montag über 100 Menschen ums Leben gekommen. Darunter viele Kinder. Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation warnte heute.
Wir sind Zeugen von mit den schlimmsten Kämpfen des gesamten Konflikts. Zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser sind weiträumig zerstört. Wir haben Berichte von mindestens 5 Krankenhäusern, die angegriffen wurden. Wir fordern uneingeschränkten Zugang nach Ost-Ghuta, um medizinische Hilfe möglich zu machen. Es bedeutet für die Verletzten eine Entscheidung über Leben oder Tod.
Etwa 400.000 Menschen sind in Ost-Ghuta eingeschlossen und brauchen dringend humanitäre Hilfe. Nach dem Massaker an einer Highschool im US-Bundesstaat Florida fordern die Mitschüler der Opfer schärfere Waffengesetze. Damit sind sie aber vor dem Parlament in Florida erstmal gescheitert. Das hat ein Gesetz geblockt, das bestimmte halbautomatische Waffen verbieten sollte. Der Täter an der Schule in Parkland hatte mit so einer letzte Woche 17 Schüler und Lehrer erschossen. Die Republikaner lehnten das Verbot in Florida mit ihrer Mehrheit ab. Die Demokraten hatten den Gesetzentwurf im Eilverfahren ins Parlament gebracht. US-Präsident Donald Trump will grundsätzlich nichts daran ändern, dass Waffen in den USA frei zu kaufen sind. Er hat heute ein Treffen mit Schülern und Lehrern zusammen mit Opfern anderer Schulschießereien. Trump ist aber offenbar bereit, bestimmte Aufsätze für Waffen zu verbieten, die aus halbautomatischen Waffen vollautomatische machen.
I signed a memorandum directing the Attorney General to propose regulations to ban all devices that turn legal weapons into machine guns.
Trump will also, dass aus einer legalen Waffe keine illegale mehr gemacht werden kann. Diesen Vorschlag hatte die Waffenlobby NRA schon längst selbst gemacht. Rechte Aktivisten sollen im Bundestagswahlkampf gezielt Debatten gekapert haben, unter anderem das TV-Duell von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kandidat Martin Schulz im Netz. In den Recherchen von WDR, NDR und SZ geht es um die Plattform Reconquista Germanica, die sich zeitweise mit 5000 Nutzern bei einem Computerspiele-Chat-Dienst organisiert hatte. Unter anderem haben sie rassistische Inhalte aufgeblasen und andere Nutzer, Politiker und Autoren beschimpft. Die Aktivisten schafften dem Bericht zufolge große Reichweiten und sind auch mit ihrer Bilanz zufrieden, als deren Teil sie den Wahlerfolg der AfD sehen. Das Public Viewing für die Fußball-WM diesen Sommer ist gesichert. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass Fußballübertragungen im Freien für die Zeit der WM in Russland auch nach 22 Uhr erlaubt sind. Allerdings gilt diese Regel nicht für private Partys, sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks.
Es gilt nur für öffentliche Veranstaltungen, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen oder in Biergärten.
Seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gibt es bei WMs und EMs regelmäßig solche Ausnahmeregelungen. Die Fußball-WM in Russland geht am 14. Juni los. Das Finale ist am 15. Juli.
Was noch wichtig wird.
Wer einen Dieselwagen fährt, sollte morgen nach Leipzig schauen. Dort entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über mögliche Fahrverbote in Städten. Konkret geht es um die Frage, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in den Städten, deren Luft besonders belastet ist, rechtlich okay sind. Bei den Richtern liegen die Pläne von Stuttgart und Düsseldorf auf dem Tisch, wie sie ihre Luft von Autogasen freihalten wollen. Das Bundesverwaltungsgericht wird aber nicht selbst Fahrverbote aussprechen. Der Bundestag beschäftigt sich morgen auch mit einem Verbot, und zwar damit, ob für Abtreibungen weiter nicht geworben werden darf. Dazu gibt es mehrere Vorschläge. Die mögliche neue GroKo aus CDU, CSU und SPD hat sich noch nicht darauf geeinigt, was sie will. Die Grünen und die Linken fordern, dass das Verbot komplett gestrichen wird. Die FDP will eine Reform. Anlass für die Debatte ist der Fall der Ärztin Christina Hähnel. Sie war im letzten Jahr zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie im Netz über den Schwangerschaftsabbruch informiert hatte. Das Gericht berief sich dabei auf den Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch.
Ich bin Ärztin, ich bin für das Informationsrecht für Frauen. Das ist, glaube ich, Konsens in der Gesellschaft, dass das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch Realität werden muss. und dass der Paragraph 219a dem entgegenspricht.
Und sonst in der Welt?
Brasilien ist mit manchen weiblichen Häftlingen in Zukunft weniger streng. Die Richtlinien für die Untersuchungshaft von Schwangeren und Müttern wurden gelockert. Mütter mit Kindern unter 12 und Schwangere, die noch nicht rechtskräftig verurteilt wurden, dürfen nicht mehr im Gefängnis festgehalten werden. Das hat das oberste Gericht entschieden. Innerhalb von 60 Tagen sollen alle betroffenen Frauen in den Hausarrest entlassen werden. Das Gericht ist damit einem Antrag von mehreren Anwälten gefolgt. Sie hatten argumentiert, dass die Kinder solcher Frauen in den Gefängnissen unter Bedingungen aufwachsen, die nicht tragbar sind. Laut der Gefängnisseelsorge betrifft die neue Regelung rund 4.500 inhaftierte Frauen, etwa 10% der weiblichen Häftlinge in Brasilien. Seit Jahrzehnten hat es nicht geschneit in vielen Dörfern im Norden Marokkos. Diesen Winter versinken sie aber in Schnee und Kälte. Im mittleren Atlasgebirge südlich der marokkanischen Hauptstadt Rabat liegen die Temperaturen zum Teil seit Monaten um den Gefrierpunkt. Laut der Nachrichtenagentur AP sind hunderte Familien von der Außenwelt abgeschnitten, weil der Schnee die Straßen blockiert. Die meisten Menschen dort sind darauf nicht vorbereitet. Viele haben weder Elektrizität noch fließend Wasser. Auch viele Schulen sind geschlossen. Diesen Rekord zu schlagen ist eine Frage des Stolzes. Das hat die Polynesierin Noeline Parker in einem Interview mit einem Fernsehsender auf Tahiti gesagt. Dabei ging es um den Weltrekord im größten Auftritt von Ukulele-Spielern. Den hatte Hongkong der Insel Tahiti letztes Jahr streitig gemacht, als mehr als 8000 Menschen gleichzeitig ein Lied auf der Ukulele spielten. Bis dahin wurde der Rekord von Tahiti gehalten mit rund 5000 Spielern. Parker hat heute als Koordinatorin den Plan für den neuen Rekordversuch vorgestellt. Am Samstag sollen 10.000 Tahitianer im größten Stadion der Insel zusammen ein Lied auf der Ukulele spielen. Ursprünglich stammt die Ukulele, quasi eine kleine vierseitige Gitarre, aus Portugal. Für die Polynesier ist sie aber im Laufe der Zeit zu einem Symbol ihrer Identität geworden.
Wissensnachrichten. Schnee, soweit das Auge reicht, so stellt man sich die Antarktis vor. Aber trotzdem soll da Gemüse wachsen und das auch noch ganz ohne Licht und Erde. Annike Schäfer aus den Wissensnachrichten, wie soll das denn gehen?
Das Ganze ist ein Forschungsprojekt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und findet in einem Container statt, eine Art Gewächshaus voll mit Hightech. Das wurde per Schiff in die Antarktis gebracht und mittlerweile ist alles verkabelt, die Geräte eingerichtet, die Lämpchen ausgerichtet und so weiter.
Klingt nach ganz schön viel Aufwand für so ein bisschen Gemüse.
Ja, der Aufwand ist riesig, aber jetzt konnten sie aussehen und bis zur Ernte wird es noch ein bisschen dauern. Es geht natürlich nicht einfach darum, dass die Forscher, die da gerade auf der Station überwintern, mal ein bisschen Salat und Gurke essen. Das Ziel ist herauszufinden, ob so der Gemüseanbau auch auf dem Mond oder sogar auf dem Mars klappen könnte. Daher kommt übrigens auch der Name Eden ISS.
Und wie genau können die Pflanzen da wachsen?
Die schaffen das tatsächlich ohne Erde, weil ihre Wurzeln automatisch immer wieder mit einer Nährlösung besprüht werden. Und Sonnenlicht brauchen sie auch nicht. Das wird durch LEDs mit dem richtigen Farbspektrum ersetzt. Also wenn alles gut geht und die Forscher dann auch ernten können, dann haben die da bald einen ganz hübschen Speiseplan. Paul Zabel, das ist einer der Forscher, der gerade auf der Station überwintert. Und der freut sich auf ein Gemüse besonders.
Ich komme aus dem Spreewald, also bekanntes Gurkengebiet in Deutschland. Von daher ja, sind es die Gurken.
Ja, dann muss er die eigentlich nur noch sauer einlegen.
Tja, das könnte ja das nächste Forschungsprojekt werden. Dann ging es heute bei euch noch um Bewerbungsgespräche. Hast du Tipps, wie es besser laufen könnte?
Ja, am besten richtig doll übertreiben. Denn Psychologen der Unis aus Ulm und St. Louis haben in einer Studie mit 111 Studierenden herausgefunden, die Strategie geht auf. Wenn Kandidaten übertreiben, werden sie besser beurteilt, als wenn sie ehrlich sind. Das klingt unfair für ehrliche Mitbewerber und außerdem fragt man sich, wie hilfreich ein Bewerbungsgespräch dann überhaupt ist, um eine qualifizierte Person zu finden. Die Forscher kommen aber zu dem Schluss, dass Auswahlgespräche trotz Fakes aussagekräftig sind. Denn wer schafft, erfolgreich zu faken, der hat geistig einiges drauf. Derjenige muss ja blitzschnell erkennen, was der Interviewer will und passende Antworten finden.
Und dann ist noch ein Rätsel gelöst worden über eine mysteriöse Höhle.
Da geht es um eine unterirdische Grotte im türkischen Hierapolis. Ihr Eingang war in der Antike berühmt als Tor zur Hölle, weil jedes Opfertier, das da durchging, auf der Stelle starb. Die Priester, Kinder, die mitgingen, überlebten aber. Und bei antiken Geschichtsschreibern heißt es, der Atem der Unterwelt habe die Tiere getötet. Und damit lagen sie eigentlich gar nicht so falsch, schreiben jetzt deutsche und türkische Wissenschaftler. Tor und Grotte liegen nämlich über einer tektonischen Verwerfung und deshalb tritt aus Spalten im Boden vulkanisches Kohlendioxid aus. Das ist bei zu hoher Konzentration in der Atemluft bekanntlich tödlich. Und es reichert sich am Boden an und deshalb sterben die Tiere und die Menschen nicht, die tragen ihren Kopf nämlich hoch genug über dem Kohlendioxid.
Und das waren die Wissensnachrichten mit erhobenem Kopf. Dankeschön, Annika Schäfer.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht bleibt es stellenweise bewölkt, aber überall trocken. Morgen sieht es dann so ähnlich aus wie heute. Sonne und Wolken wechseln sich ab bei Höchsttemperaturen zwischen minus 4 und plus 5 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.